Du hörst Frau Tentisch, ein Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Wie schön, dass du an unserem Tisch Platz nimmst, dass du zuhörst und dass du mitfieberst. Dieser Podcast ist powered by Campus We, einem Arbeitszweig von Campus für Christus Schweiz.
Hallo, wir sind wieder, die vier vom Buchclub. Wir haben einen zweiten Teil für euch vorbereitet, den wir zusammen machen. Und wir freuen uns, euch die Krönung aus Brenés Buch eigentlich vorzustellen und ein bisschen zu reden, was uns und zu erzählen, was uns da begeistert, was uns herausgefordert hat, was lang gedauert hat, bis wir überhaupt verstanden haben, was sie meint mit diesem Kapitel. Und trotzdem ist es extrem hilfreich, sich damit zu beschäftigen und hat Spaß gemacht. Und genau, wir unterhalten uns heute darüber und genau, ich glaube, wir wollten mit einer Zusammenfassung starten und die darf Ela machen. Die hat immer sehr schön wenn wir irgendwas nicht verstanden haben oder wenn wir was schon behandelt haben, hat sie schön zusammengefasst, um nochmal auf den Punkt zu kommen. Von dem her gebe ich ab und du darfst starten, Ela.
Ja, hallo auch von mir. Genau. Das Thema von heute ist Cultivating Meaningful Connection, also eine bedeutsame Verbindung zu kultivieren, wäre vielleicht eine treffende Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche. Und ich möchte am Anfang zwei Zitate direkt aus dem Kapitel vorlesen, weil die bringen eigentlich ziemlich gut auf den Punkt, worum es heute geht. Ich mache es erst auf Englisch und dann auf Deutsch, damit es klar wird. Das erste Zitat. Cultivating meaningful connection is a daring and vulnerable practice that requires grounded confidence, the courage to walk alongside others and story stewardship. Auf Deutsch, der Aufbau einer bedeutungsvollen Verbindung ist eine gewagte und auch eine verletzliche Praxis, die fundiertes tiefes Vertrauen erfordert, den Mut, anderen zur Seite zu stehen und Verantwortung für die eigene und die Geschichten der anderen zu übernehmen. Ja. Und das zweite Zitat ist, Connection is the energy that exists between people when they feel seen, heard and valued. When they can give and receive without judgment and when they derive substance and strength from the relationship. Verbindung, also meaningful connection, Verbindung ist die Energie, die zwischen Menschen entsteht, wenn sie sich gesehen, gehört und geschätzt fühlen, wenn sie geben und nehmen können, ohne zu urteilen und wenn sie aus der Beziehung Nahrung und Kraft schöpfen, also wenn sie etwas aus der Verbindung nehmen können. Und da sind schon ganz wichtige Stichworte gefallen, zum einen die Grounded Confidence, die als eine der wichtigsten Voraussetzungen gilt bei der Brené Brown. Und das ist sowas wie das Urvertrauen, dass man gut ist, so wie man ist und dass man zu seinen Verletzlichkeiten stehen kann und dass man so auch mit sich im Reinen ist und sich nicht ein Bein stellen lässt von seinen eigenen Ängsten und seiner Scham und seinen negativen Gefühlen eigentlich. So habe ich mal für mich persönlich definiert, Grounded Confidence ist, wenn wir auch in der Beziehung zu anderen Menschen, zu unseren Werten und unseren Gefühlen und unserem Sein irgendwie auch stehen können. Also wenn wir so ein Vertrauen in uns selbst haben und in unsere Stärken und Schwächen, dass wir auch mutig sein können, auf die anderen zuzugehen. Genau, und da geht es halt immer wieder um diese Verletzlichkeit und die ist der Brené Brown eben ganz, ganz wichtig. Und dieses Wort taucht eigentlich in dem Buch so häufig auf, weil ihr das eben das Wichtigste ist. Und ich glaube, das ist auch die schwerste Lektion, die man so lernt, die Verletzlichkeit von sich selbst wirklich anzuerkennen. Und um das zu können, braucht es eben eine Neugier, dass man immer weiter was Neues hinzulernen möchte und auch neue Fähigkeiten ausprobieren. Und wenn wir dieses tiefe Vertrauen haben, dann sind wir eben nicht ängstlich und unsicher, sondern können uns darauf einlassen, neue Erfahrungen zu machen und auch diese neuen Erfahrungen mit unseren Mitmenschen zu teilen. Und auch wenn unser Mitmensch uns etwas erzählt, dann können wir es schaffen, darauf gut einzugehen, ohne selber in unseren Ängsten gefangen zu sein. Darüber reden wir später noch mehr, das ist so ein bisschen kompliziert. Es wird aber deutlicher werden nachher. Genau. Der zweite Faktor, der irgendwie genannt wird für Meaningful Connection, ist der Mut, dass man sich auf die anderen einlässt und außerdem, dass man Verantwortung für das eigene Handeln und die Geschichte der anderen übernimmt. Und das ist manchmal ganz schön unangenehm, so mit den eigenen Gefühlen konfrontiert zu sein und dafür Verantwortung zu übernehmen, vielleicht auch für die eigene Geschichte und sich damit auseinanderzusetzen. Aber für wirklich Meaningful Connection müssen wir uns selber unseren Gefühlen klar sein, um uns dann auf die andere Person auch einlassen zu können. Genau. Und ja, wie funktioniert Meaningful Connection eigentlich? Das funktioniert, wenn sich Menschen wirklich aufeinander einlassen und aufeinander sozusagen einschwingen und da ein sicherer Raum in der Kommunikation entsteht, die eigenen Gefühle und Erlebnisse ehrlich miteinander zu teilen. Das heißt, beide Seiten können offen sagen, so und so fühle ich und das sind meine Werte und so weiter. Und das kann dazu führen, dass sich beide gesehen fühlen und je nachdem, in welcher Kommunikationssituation man ist, dass man frei nehmen und geben kann sozusagen, auch wenn es mal unterschiedlich gewichtet ist oder so, dass beide da trotzdem etwas quasi herausziehen aus der Meaningful Connection, weil beide einfach diese Bedeutsamkeit von der Verbindung spüren. Dabei ist die genaue Benennung der Gefühle total wichtig. Das ist ihr da auch nochmal wichtig, das zu sagen. Also die Emotionen sind immer wieder total wichtig, wenn du auf eine Person zugehst, dann und im Gespräch sozusagen herausfindest, merkst, oh, irgendwie, ich verstehe die andere Person gerade gar nicht, dann liegt es einfach daran, dass vielleicht ganz, ganz viele Gefühle bei der anderen Person im Raum sind und da lohnt es sich eben nachzufragen, hey, was ist gerade los und was bewegt dich gerade und was brauchst du vielleicht auch gerade von mir, also in der Kommunikation und so weiter. Genau, in dieser Kommunikation über unsere eigenen Gefühle kann es zu Schwierigkeiten kommen, in Situationen wie zum Beispiel eine Freundin erzählt mir, welche Schwierigkeiten sie gerade hat mit ihrem Freund oder so. Und dann passiert es vielleicht schnell, dass ich sage, ah, mit meinem Freund ist es so und so. Und dann bin ich ganz schnell wieder bei mir und entferne mich schon wieder von dieser Verbindung über das eigentliche Problem oder das Gefühl, was meine Freundin mir erzählt. Und das ist so ein sogenannter Near Enemy sozusagen, oder in der Kommunikation gibt es halt so Schwierigkeiten, die auftreten können. Und da wollen wir jetzt ein bisschen drüber sprechen, wie Brené meint, dass man Meaningful Connection wirklich umsetzen kann. Ich weiß, das war jetzt eine lange Zusammenfassung, aber dieses Kapitel ist auch relativ lang. Und wenn man das wirklich so tief in sein Herz reinsacken lässt, dann ist da auch ganz viel Wahrheit, denke ich. Es lohnt sich, das wirklich aufmerksam zu lesen. Also wenn ihr das Buch habt, dann große Empfehlung, das wirklich durchzugehen und durchzukauen für euch, was das dann auch heißt. Genau, jetzt macht Julia weiter und erklärt uns, was die sogenannten Near Enemies sind und was genau die Feinde von bedeutsamer Verbindung sind.
Ja, gerne. Also, Near Enemies hast du sie jetzt gerade genannt. Wir wollten ganz kurz noch erwähnen, dass es im Englischen einfach viele Begriffe gibt oder auch, dass Brené in ihrem Buch ganz viele Begriffe, Wörter verwendet, die automatisch transportieren, was sie meint im Englischen, aber ganz schwer zu übersetzen sind. Und diese Near Enemies, über die wir jetzt gleich reden, haben wir gefährliche Nachbarn benannt. Ihr werdet gleich verstehen, warum. Dieses Konzept, was sie da vorstellt, soll sozusagen erklären oder verdeutlichen, dass wenn wir in Beziehungen leben, wenn wir unsere Freundschaften, unsere Beziehungen anschauen, dann haben wir Qualitäten oder Verhaltensweisen, die wir uns da wünschen. Wie Ela schon gesagt hat, wir wollen ehrlich sein, wir wollen mutig sein, zu unserer Verletzlichkeit zu stehen. Wir wollen den anderen annehmen, wie er ist und seine Erlebnisse, seine Gefühle nicht minder bewerten, als sie sind für ihn. Und diese ganzen Dinge sind für uns nicht nur schon schwer zu üben, weil das alles bedeutet, eben mutiger zu sein, verletzlicher zu werden, Mitgefühl zu üben, wahres Mitgefühl. Das Schwierige bei dem Ganzen ist auch noch, dass es Verhaltensweisen oder manchmal Emotionen gibt, die uns das schwer machen. Und zwar deswegen, weil sie, deswegen nennen wir sie, gefährliche Nachbarn sind. Sie gaukeln uns sozusagen was vor und sind es aber nicht wirklich. Ich mache ein Beispiel, damit es vielleicht ein bisschen einfacher zu verstehen ist. Und zwar haben wir sicherlich alle schon erlebt, dass wir in einem Gespräch oder in Situationen Mitgefühl für den anderen haben möchten oder dass es wichtig ist für den anderen jetzt, dass wir Mitgefühl entwickeln. Und ganz offensichtlich ist, dass wenn wir hart sind innerlich und keine Emotionen während dieser ganzen Interaktion mit dem anderen spüren, dann ist es ja offensichtlich, dass das nicht dazu zu einer Verbindung oder zu Beziehungen oder dem anderen gut tut, dass es dazu führt. Also Härte oder wenn wir grausam reagieren mit unseren Worten, dann hilft es natürlich schon mal gar nicht und macht das Ganze, was jetzt entstehen könnte in unserer Beziehung mit dem Gegenüber, macht es kaputt. Also diese entfernten Feinde, wie Brené das nennt, die erkennen wir relativ schnell, weil wir auch spüren, oh, das war jetzt nichts oder so. Und dann gibt's aber die gefährlichen nahen Feinde oder eben, wir nennen sie einfach jetzt die gefährlichen Nachbarn. Weil wir alle auch diese Nachbarn kennen, wo wir denken, ah, der ist ganz freundlich und ah, super, der meint es gut mit mir und irgendwie kommt es aber nicht so ganz an und man merkt dann mit der Zeit, dass es was ganz anderes bei einem bewirkt, so wie dieser Nachbar sich verhält oder was er sagt. Und bei dem Beispiel des Mitgefühls wäre dieser gefährliche Nachbar, der so wirken soll wie Mitgefühl, aber was ganz anderes transportiert, ist das Mitleid. Und ich glaube, das kann der ein oder andere nachvollziehen, weil er es sicherlich mal erlebt hat, entweder bei sich selber, wenn das Gegenüber Mitleid mit einem hatte, dass es was ganz anderes mit einem macht, wie wenn der wahres Mitgefühl zeigt, dieses Gegenüber. Und René hat in diesem letzten Kapitel im Buch eine komplette Tabelle. Die kann sehr überwältigend sein, weil sie sozusagen für alle Qualitäten, die wir uns in Beziehungen wünschen, Beispiele hat. Was eben dieser gefährliche Nachbar ist, der so ein bisschen das imitiert und was das absolute Gegenteil von diesen, ja, ich nenne es Verhaltensweisen, sein soll. Und der Sinn des Ganzen, wir haben uns einfach so ein bisschen gefragt, was ist der Sinn, oder sie erklärt es auch so ein bisschen, warum wir uns überhaupt damit beschäftigen. Also warum gibt es sowas wie gefährliche Nachbarn oder diese gegenteiligen Emotionen oder diese gegenteiligen Verhaltensweisen. Und wenn man sich die Dinge mal anschaut, und wir nennen gleich auch ein paar Beispiele, die wir selber aus unserem Leben kennen, zeigt eigentlich relativ gut, zumindest fand ich, wie es bei einem selber ankommt, wenn der andere nicht wirkliche Menschlichkeit oder nicht wahre Verletzlichkeit zeigt, sondern wenn eben so ganz kleine Nuancen in seinem Verhalten sind, die einfach leider nicht gut bei mir ankommen oder keine Verbindung mit mir schlussendlich herstellen. Was ich noch spannend fand, das habe ich vergessen zu erwähnen, ist, dass sie meinte, dass diese gefährlichen Nachbarn, dass die den anderen sich manipuliert fühlen lassen oder sogar gegaslightet. Ich weiß nicht, ich glaube sie mehr, du hast es glaube ich sogar auch schon mal erwähnt, das Gaslighting in irgendeiner Folge, was das bedeutet. Ich fand das selber immer noch was Schwieriges oder das zu sehen, wo das stattfindet, aber Gaslighting ist ja, wenn sich das Gegenüber oder das eigentliche, nenne ich mal Opfer, plötzlich fühlt, als ob es schuldig wäre, als ob es der Täter wäre. Also wenn in einer Beziehung Gespräche und Emotionen stattfinden, die dich am Ende schuldig oder als Opfer fühlen, obwohl du es einfach nicht bist, obwohl du gerade der bist, der eigentlich von deiner eigenen Geschichte erzählt oder so, und plötzlich fühlt es sich so an, als ob du verantwortlich wärst. Dass deswegen es so wichtig ist, dass wir uns mit diesen Dingen auseinandersetzen und schauen, okay, wie Ela schon gesagt hat, was braucht der andere? Wie fühlt er sich, damit eben nicht diese kleinen Nuancen dazu führen, dass wir uns von dem anderen schlussendlich entfernen?
Vielleicht ergänzend noch, das fand ich jetzt im Nachdenken darüber nochmal bei diesen gefährlichen Nachbarn, dass es so ist, dass man, also dass sich im ersten Moment oft ähnlich anfühlt und dann aber im weitergehen, diese Connection eben nicht stattfindet, weil es wie so haarscharf dran vorbei ist. Also ich glaube, das ist so die, der Unterschied zwischen dem weit entfernten Feind, da ist es sehr offensichtlich, das ist nicht das, was zielführend ist, das Verhalten. Ja. Und bei dem nahen Feind kann es am Anfang so aussehen, als ob es stimmt. Also Mitleid kann ein bisschen sich so anfühlen am Anfang, als ob man Mitgefühl hätte. Aber dann so am Schluss fühlt sich die andere Person minderwertig zum Beispiel, wenn man Mitleid hat. Ja. Und das ist eigentlich nicht das, was man möchte. Und ich glaube, dieses Konzept kann schon sehr hilfreich sein, weil im ersten Moment haben wir alle auch ein bisschen uns im Gespräch so ein bisschen, also verteidigt man sich über Sachen, weil man denkt, nein, ich habe es ja schon gut gemeint und so, aber wenn es am Schluss dann nicht zu dem Ziel führt, ich glaube, das ist es, wo man dann vielleicht, wenn man immer wieder erlebt in Gesprächen, eigentlich wollte ich connecten, aber es hat nicht so ganz funktioniert, kann man sich mal fragen, vielleicht bin ich da diesen haarscharfen Vorbeiweg immer gegangen, weil ich es vielleicht nie richtig gelernt habe, wie diese Connection geht. Und da kann, dann finde ich die Liste schon, die ist echt knallhart. Also die davon kann man Albträume kriegen oder sowas, weil sich jeder findet sich in jedem zweiten Ding wieder, wo du das machst oder so. Aber es kann einem eben auch, glaube ich, eine Hilfestellung sein, wenn man denkt, okay, ich möchte da jetzt wirklich besser werden, ich möchte daran arbeiten, wo bin ich denn so haarscharf? Und wenn man dann ein bisschen mit selbst Reflexion sich das anguckt, kann das vielleicht, also kann ich mir schon vorstellen, dass das wirklich helfen kann. Genau. Dina, es gibt diese Near Enemies und Far Enemies sind unterteilt in drei Skillsets. Könntest du mal den Zuhörerinnen so ein bisschen beschreiben, wie die zusammengefasst sind? Ja, was die so sind, diese drei Skillsets? Also ihr merkt, genau. Es ist jetzt ganz kurz, Entschuldigung, es ist jetzt am Anfang einfach sehr viel Theorie, weil das wirklich wichtig ist, wenn wir dann sprechen darüber, dass ihr ungefähr wisst, was wir damit meinen. Deswegen haben wir gedacht, wir legen die Theorie an den Anfang. Genau, und dann kommen wir noch ins Gespräch und in die persönlichen Beispiele. Also ein bisschen durchhalten.
Genau. Ich habe noch kurz was zu dem, was du vorhin gerade gesagt hast, wegen diesem gefährlichen Nachbarn. Wenn wir diesen gefährlichen Nachbarn leben, dann könnte es auch sein, dass wir so ein bisschen aus der Gleichwertigkeit rausgehen, dass wir eben dann oben oder unten uns fühlen. Und ich denke, so könnten wir das vielleicht auch entdecken, dass es dann eben ein Oben und ein Unten gibt. Es kann ja sein, dass wir oben sind oder dass wir unten sind. Das ist ja dann beides möglich. Aber nur noch, das habe ich mir noch dazu gedacht. Genau, wir haben vor uns diese Tabelle, die so Qualitäten zeigt, wie wir Verbindung schaffen können. Und das ist schon in diesem Zitat, das Ela erzählt hat, ist es vorgekommen. Und es sind diese drei Überbegriffe, wo es darum geht, es geht um mich, es geht um dich und mich und es geht nur um dich. Und diese drei Oberbegriffe machen es möglich, damit wir in Beziehung kommen können, dass wir richtig Verbindung schaffen können. Und das möchte ich euch jetzt noch kurz vorstellen. Die erste Qualität, damit wir eben in Verbindung kommen können zu uns selber, ist wie dieses verwurzelte Vertrauen. Das Gegenteil dazu ist der schwache Selbstwert, so dass wir es uns nicht viel zutrauen. Und der gefährliche Nachbar vom verwurzelten Vertrauen ist das Wissen und Beweisen. Genau, das wären so diese Qualitäten, die uns eben mit uns selber verbinden. Wenn wir wissen und beweisen müssen, dann merken wir ja auch, dass es eben nicht, dass wir dann nicht verwurzelt sind und kein Vertrauen haben. Und das hilft uns dann auch zu erkennen, dass wir eben nicht in Verbindung sind, auch wenn es sich sehr ähnlich anfühlt. Das zweite Set der Qualitäten ist das auf der Seite bleiben. Beim anderen, da geht es darum, dass ich bei dir stehe, dein Thema anschaue, bei dir bleibe. Genau, und der Feind oder das Gegenteil davon wäre davongehen, wie es vielleicht auch nicht aushalten können, weggehen und vielleicht auch dann Distanz gewinnen zwischen dir und mir. Einfach so dieses Du und Ich ist in diesem Qualitätenbündel das Thema. Und der gefährliche Nachbar von diesem an der Seite bleiben ist den Weg kontrollieren. So dieses, so musst du dich verhalten, dass ich auf deiner Seite bleiben kann. So, wenn du so machst, dann bleibe ich bei dir. Und das, also wenn man es jetzt schon hört, merkt man ja, das war dann möglich, dann auch die Verbindung. So, dritter Satz der Qualitäten ist es zu üben, dass Menschen Geschichten haben und man sie auch stehen lassen kann. Und zwar auch Geschichten oder Situationen erlebt haben oder aus einem anderen Umfeld kommen, die mir sehr fremd sind und dass ich da das stehen lassen kann und mir anhören kann, ohne zu werten, eben auch so auf dieser gleichen Ebene bleiben. Diese, ich höre dir zu, ich nehme dich wahr, es kann auch sein, dass eine Gruppe ist, die mir vielleicht fremd ist, aus einem ganz anderen Kontext und dass ich das hier annehmen kann. Das ist von mir aus gesehen damit gemeint. Und das Gegenteil davon wäre, das gar nicht wertschätzen, sagen ja oder nicht annehmen, vielleicht sogar ja, also diese, das kann ja da fast nicht sein, das kann man ja nicht erlebt haben oder so, einfach dieses so sehr Abwertende oder auch, dass man das Vertrauen und den Selbstwert einfach runter macht. Das wäre dann so das Gegenteil. Genau. Also ich, für mich fühlt es sich sehr krass an, aber ich denke, dass eben auch dieses, die Geschichte akzeptieren eben auch krass ist. Und diese nahe Nachbar, das die Geschichte annehmen, heißt so tun als ob, so tun als würde man die Geschichte wertschätzen, so tun als ob man das verstehen würde und wie aber dann innerlich vielleicht abwerten, aber vielleicht auch in der Haltung und es eben dann nicht mehr um dich geht, weil bei diesem dritten Qualitätenset geht es ja um den anderen oder um die andere Gruppe und gar nicht um mich. Genau, das wäre so die Zusammenfassung dieser Qualitäten und wir würden jetzt auch noch wohl auch Beispiele dazu sagen, die das dann vielleicht noch ein bisschen untermauern, was damit wirklich gemeint ist.
Genau. Also bei dem Practicing Courage, also den Mut üben, ist das Gegenteil, dass man lieber im Komfort bleibt und dass man einfach sich selber schützt und nicht mutig ist. Das ist, glaube ich, denke ich, klar. Kann jeder was damit anfangen und sich was darunter vorstellen. Und aber der gefährliche Nachbarsfeind, der ist, dass man nicht wirklich seine Verletzung oder seinen Schmerz oder seine Ängste zugibt und so tut, als ob alles in Ordnung wäre. Ich finde, ein typisches Beispiel dafür könnte sein, dass man eher seine Genervtheit oder seine Gestresstheit über eine Situation zeigt, anstatt zu zeigen, da ist was passiert, was mich verletzt hat. Oder was zum Beispiel auch, was auch da sein kann, ist, dass man einen Teil von dem, wie es einem wirklich geht, in einem Gespräch weglässt, weil man halt vielleicht denkt, was weiß ich, die Person hat gerade selber Probleme oder ich habe gar kein Recht, jetzt das hier auch noch zu sagen. Also da können viele Motivationen darunter liegen, aber es ist sozusagen so, dass man gerade die unangenehm empfundenen Gefühle eben wie Schmerzen oder so nicht zugibt. Jetzt muss ich hier auch nochmal dazu sagen, das haben wir auch schon mehrere Mal immer wieder erwähnt, aber das ist auch wichtig. Natürlich kann ich das nicht mit jeder Person haben. Also ich muss jetzt nicht jeder Person meine Verletzung und meinen Schmerz und meine Ängste sagen. Aber wenn ich mich entscheide, mit einer Person eben Meaningful Connection zu haben, dann muss es Punkte geben, wo ich mich entscheide, dass ich diese Dinge zeige. Und ich habe jetzt so ein Beispiel noch auch von meinem Geburtstag vor kurzem, waren wir so eine Frauenrunde und dann ging es mal wieder um das Thema Figur und wie man aussieht und wie man damit zufrieden ist, jetzt so mit Mitte 40 und so. Und da haben einfach mehrere Personen wirklich gewagt, mal den Schmerz, den es mit ihnen macht, zu äußern. Und nicht nur zu sagen, ach, mich stresst das Thema Figur und es ist so kacke und immer ist es noch da und so, sondern wirklich zu sagen, hey, es schmerzt mich, dass ich in Beziehungen als erstes gucke, wer ist hier dünner oder dicker wie ich. Es stresst mich, dass ich seit 20 Jahren keinen Badeanzug mehr angehabt habe. Es stresst mich. Solche Sachen sind dann gewesen und es war dann ein Moment, wo wir uns alle, und dann hat eine hat angefangen und es haben andere ihre Stories auch rausgerückt. Und dann hast du diese Verbindung gehabt, weil man die, und es war so krass zu sehen, die Ängste haben alle, egal wie die Frauen aussehen, ob sie dünn sind, ob sie dick sind, ob ich sie als schön wahrnehme oder so, jeder hat so diese Unsicherheiten gehabt. Und das, glaube ich, ist ein gutes Beispiel zu sagen, es muss wie mal diesen Schritt raus gemacht werden, über diesen Punkt hinaus, ah ja, Figur, oh, blödes Thema, ein bisschen Witze machen und so, ja. Und zu sagen, es ist ein Schmerz für mich. Und dann sagen die anderen, ah ja, endlich sagt es mal einer. Und dann kann man connecten. Also das wäre jetzt so das Beispiel, diesen Mut aufzubringen. Ja? Genau. Ela, du hast auch noch eins, glaube ich, in dem ersten Bereich.
Ja, genau. Ich habe einen Punkt rausgegriffen, der heißt Committing to Mastery and Practice. Das bedeutet, dass man sich dafür einsetzt, etwas sehr gut zu können oder etwas zu üben, was grundsätzlich etwas voll Gutes ist, sich voll zu investieren in etwas. Und das komplette Gegenteil davon wäre zum Beispiel getting stuck in fear and shame, das heißt in seinen Ängsten zu verharren und sich gar nicht zu trauen, irgendwie etwas voll gut machen zu wollen. So, also nehmen wir mal, keine Ahnung, ein Musikinstrument oder so. Da denkt man vielleicht, wenn ich das jetzt anfange, dann wird das erstmal total schlimm klingen und deswegen mache ich es gar nicht erst, weil es wird bestimmt ganz schlimm und ich habe Angst und ich schäme mich dafür, dass ich es nicht kann. Aber wenn man das nicht macht, dann wird man ja auch nie das super gut können, wenn man gar nicht erst anfängt. Der nahe gefährliche Nachbar ist Self-Protecting with Perfectionism, also sich selbst beschützen durch Perfektionismus. Und ich glaube, dass ich diesen Mechanismus in vielen Bereichen meines Lebens immer noch habe und gerade durch das Buch auch darauf aufmerksam geworden bin. Ein ganz typisches Beispiel aus meinem Alltag ist, dass ich manchmal sehr lange brauche, Aufgaben anzugeben, gerade in meinem Studium, und so prokrastiniere, halt Sachen mache, die wo ich schnell irgendwie eine Bestätigung kriege, also wenn die Wäsche zusammenlegen, dann hat man ein tolles Gefühl dabei, dass man jetzt die Wäsche zusammengelegt hat, aber den Absatz über einen bestimmten Artikel oder so hat man immer noch nicht geschrieben, weil man Angst davor hat, oder ich habe dann Angst, dass es nicht perfekt wird und dann zögere ich es ganz lange heraus und am Ende kann ich ja sagen, ah ja, es war wegen der fehlenden Zeit. So, dass es nicht so toll geworden ist. Und das ist aber halt ein Trugschluss. Das ist irgendwie diese Angst davor, vielleicht, dass es nicht gut genug wird. Und dann sagt man, ja, ich will ja, dass es super toll wird und deswegen muss ich mir dafür Zeit nehmen und so und ich muss jetzt erstmal noch zusammenlegen und dann kann ich es machen. Das ist ein Ausweichen eigentlich vor dieser Annahme, dass man vielleicht Dinge gut macht, aber manchmal vielleicht auch nicht ganz so gut. Also dass man eigentlich nicht wirklich, dass ich manchmal eigentlich nicht wirklich annehmen kann, dass manche Dinge vielleicht nicht auf Anhieb super toll werden. Und auch das Musikinstrumentbeispiel ist einfach, das zeigt eigentlich, natürlich kann kein Meister vom Himmel fallen. Man muss anfangen irgendwo, klein anfangen. Und man muss vor allen Dingen einfach anfangen. Und prokrastinieren ist, glaube ich, für viele Menschen einfach ein Ding. Und da steckt sich oft Perfektionismus dahinter. Und dabei ist es eigentlich schon so, dass viele Menschen einfach, wenn sie mal anfangen, richtig eigentlich schon was voll Gutes machen. Und dann muss man vielleicht, gerade bei wissenschaftlichen Arbeiten, muss man manchmal vielleicht einfach noch mal einmal Korrektur lesen und dann ist es rund. Aber man kämpft so sehr gegen sich selber und gegen seinen Perfektionismus und fängt dann zu spät an. Und Bereich, das überschneidet sich ein bisschen, ist der Bereich Staying Curious, also neugierig bleiben. Da ist der Feind davon, ist, dass man desinteressiert ist, logisch. Also wenn man sagt, oh ja, ich brauche das nicht kennenlernen und so, das interessiert mich eigentlich gar nicht, dann ist man ja einfach neugierig. Aber was nahe da dran ist, ist, dass man challenged und kritisiert und das passt ein bisschen mit diesem Perfektionismus zusammen. Also wenn man erwartet, dass der andere oder die anderen müssen perfekt sein und handeln, dann gebe ich mich nicht selber so rein. Und ich kenne das so aus meiner Gemeindesuche aktuell, dass ich denke, ah ja, ich habe so viele Ansprüche an diese neue Gemeinde, in die ich gehen will, dass ich irgendwie gar nicht mehr mich darauf einlassen kann, einfach mal in eine Gemeinde zu gehen und den Gottesdienst zu genießen. Einfach zu sagen, ah ja, ich bin jetzt einfach mal da und vielleicht ist die Predigt nicht ganz perfekt, vielleicht stimme ich mit der Theologie nicht ganz überein, vielleicht hat das eine Lied, die haben ja auch ganz schief gesungen und so, aber man nimmt sich aus dieser Erfahrung so heraus, weil man vielleicht denkt, ah ja, das war jetzt aber nicht perfekt. Und genau, das fand ich ein Augenöffner in diesem Bereich, dass der Perfektionismus mir da oft ein Bein stellt und selbst in sowas wie Gemeindesuchen mich davon abhält, wirklich neugierig zu sein, Schwächen von anderen Menschen zuzulassen und meine eigenen Schwäche auch zuzulassen. Und das fand ich ganz interessant und ich würde gerne da einen Buchtipp geben. Das Buch war für mich auch ein Augenöffner. Das heißt, Perfektionismus ist ein Arschloch und darum geht es in dem Buch, dass Perfektionismus tatsächlich uns oft ein Bein stellt im Alltag. Und genau, es ist von Attila Alvatsch. Ich würde es euch sehr gerne empfehlen. Und genau, es ist ein Coach, der in ganz einfachen Worten erklärt, wie man im Alltag Perfektionismus erkennen kann und auch überwinden kann. So viel zu mir.
Super, das Buch machen wir auch in die Shownotes verlinkt. Also wenn ihr da nochmal nach... Aber der Titel, den kann man sich recht gut merken. Aber es werden vielleicht auch noch andere Tipps kommen. Also die findet ihr immer für alle Folgen in den Shownotes. Genau. Wer von euch beiden, Bina und Julia, hat Punkte für den zweiten Bereich, also das zweite Skillset, wo es um dich und mich geht?
Ich habe auf jeden Fall das mit dem Judgment. Okay, also ich werde ein Beispiel zum zweiten Teil dieses Ganzen machen, wo es darum geht, wie man bei dem anderen mit ihm seinen Weg gehen kann, in Beziehung zusammen den Weg zu gehen. Und eine Fähigkeit, Qualität, wie man es nennen möchte, ist verurteilen oder halt auch nicht verurteilen. Wir wollen den anderen ja nicht verurteilen. Also offensichtlich, warum wir in tiefen Beziehungen nicht verurteilen sollten, nehme ich mal an. Und mich hat das so angesprochen und bewegt, weil das ja auch was ist, was wir in unserem Glauben, in christlichen Kreisen immer wieder drüber reden. Wir reden immer wieder über Verurteilen oder halt nicht verurteilen. Wir sehen, wie Jesus das gelebt hat. Und mich hat es so, ich habe mich selber wie so ein bisschen ertappt gefühlt, dass immer wieder, wenn man über diese Dinge geredet hat, in Hauskreisen oder wenn man inzwischen sich zu zweit zusammengetan hat und irgendwie über Geld und wie viel jemand jetzt noch investiert in die Gemeinde an Zeit und so, dass wenn man über diese Dinge geredet hat, man ganz schnell so redet, als ob man das nicht verurteilt, weil wir das ja auch erreichen wollen, weil wir Jesus ähnlicher werden wollen, weil wir genau wissen, wir sollen nicht so sein und es ist auch nicht gut für uns Menschen. Aber im Herzen hat diese, verurteilen wir trotzdem und vergleichen. Und das wäre, also wenn wir verurteilen, ist es ganz klar, dient es nicht unserer Beziehung, ja, distanziert uns, ist offensichtlich. Aber dieser gefährliche Nachbar ist eben, dass wir das Ganze nur performen, dass wir den anderen, über den wir in dem Fall da reden, in Worten hatte ich das Gefühl, verurteilt man nicht und sagt, ja, eben, wir müssen Verständnis haben für den anderen oder nein, der ist nicht schuld und so. Aber innerlich stellt man sich vielleicht trotzdem selber noch ein bisschen höher. Aber ich mache das ja nicht, oder? Schwer zu erklären. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, indem man das Ganze halt nur performt, aber die eigentliche Herzenshaltung hat sich, was das Verurteilen angeht, noch nicht geändert.
Also man sagt, man verurteilt es nicht, aber in dem, wie man sonst über alle anderen Sachen redet, ist es eigentlich doch ein Verurteilen. Also das ist doch das, oder? Was damit gemeint
ist. Genau, und ich fand einfach da noch interessant, nicht nur, dass man drüber redet halt so, sondern dass man in sich selber merkt, man verurteilt einfach, man spürt, dass man den anderen verurteilt. Ja. Vielleicht um sich selber besser dastehen zu lassen, weil man selber nicht an sich ran möchte, dann was man selber nicht gut oder falsch, wie auch immer macht.
Ja, und weil dass der andere anders ist, sozusagen einfach an einem kratzt. Mhm. Das kratzt einfach, weil du willst immer wissen, wer hat Recht. Mhm. Und in dem, wenn einer Recht hat, hat der andere Unrecht. Und du kannst es wie nicht stehen lassen, dass vielleicht beide Recht haben. Also,
Ja.
Ja, das ist ein super Beispiel. Ja, das kennt bestimmt jeder. Ja, okay. Dina, hast du auch noch ein Beispiel für zwei oder hast du für die drei?
Ja, ich habe auch von zwei, genau. Und es heißt Grenzen setzen und respektieren. Ich habe gemerkt, dass es für mich ein sehr großes Thema ist, dieses Grenzen setzen. Ich hatte das Gefühl, dass ich das recht gut kann. Und als ich jetzt dieses Kapitel noch so wirklich durchstudiert habe, habe ich gemerkt, ich kann es wohl nicht so gut, weil ich eben eher bei diesem gefährlichen Nachbar lande und mich einfach zurückziehe, ohne etwas zu sagen. Und dann ist mir ein Beispiel in den Sinn gekommen, das ist recht gut verdeutlicht, das schon ein paar Jahre her ist. Und das aber so gut aufzeigt, wie ich dann auch reagiert habe. Und die Beziehung war dann schwierig. Also es war dann wie keine Nähe mehr möglich, weil ich so reagiert habe. Und es war so, wir hatten einen Garten bei der Nachbarin und ich hatte kleine Kinder und es war halt alles relativ viel und ich hatte zwar Freude, aber ich habe es halt nicht so gemacht, wie die Nachbarin das gerne hätte. Nicht diese Pflanzen gepflanzt, die sie toll fand und den Garten nicht so gejätet, wie es ihrem Standard entsprochen hat. Und weil es halt bei ihrem Haus war, hat sie mir so unterschwellig gesagt, ja, könnte ich schon besser machen. Und sie hat mir einfach immer so reingeschossen und gesagt, ja, ich habe dann noch dieses an, du kannst es auch noch pflanzen und so. Und ich habe so gesagt, ja, ich mache das dann. Und ich bin dann einfach nicht mehr in den Garten gegangen. Und habe mich eben zurückgezogen. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist genau das Thema. Weil ich ihr nicht gesagt habe, ich möchte nicht, dass du mir reinschaffst. Ich habe jetzt diese Kapazitäten, ich habe drei kleine Kinder und ich habe Freude an diesem Garten, aber ich pflanze da halt was, das ein bisschen wachsen kann, irgendwie zu Getty oder so, weil das ist halt praktisch, da muss ich nicht so viel machen. Und habe mich nicht getraut, ihr das zu sagen, weil das ja meine Grenzen gewesen wäre. Weil ich dann selber akzeptieren hätte müssen, ich habe ja da selber eine Grenze. Meine Grenze ist, ich habe nicht so viel Kapazität, diesen Garten unkrautfrei zu halten. Was ja okay gewesen wäre und ich hätte es auch sagen können, aber ich habe den Weg eben gewählt, diese Distanz zu schaffen. Einfach, ich bin dann halt nicht mehr gegangen und habe es dann halt ein bisschen wachsen lassen und irgendwann ist da gekommen, willst du jetzt den Garten nicht mehr? Dann habe ich gesagt, ich glaube, ich will den gar nicht mehr und dann war ich wie raus und musste mich auch nicht dem Konflikt stellen. Und ich denke, um die Verbindung herzustellen, ist es eben gut, wenn ich sage, ja, ich pflanze einfach dazu Getty, weil das ist das, was mir jetzt möglich ist. Genau, aber dann muss ich eben mich kennen und wissen, das ist jetzt meine Grenze und auch bei ihr sein und sagen, ja, ihre Grenze ist auch, sie möchte einen schönen Garten haben und sie stresst es und dann können wir das so klären. Genau, und dafür, dass eben diese gute Verbindung stattfinden kann, denke ich, wäre es eben auch hilfreich, dann genau zu sagen, wo ist das Thema? Und ja, das habe ich so gemerkt, das ist für mich wirklich so eine Herausforderung, das ist jetzt so ein banales Beispiel, aber das geht ja auch sonst noch bei Grenzen. Was kann ich oder was kann ich nicht und so. Und ich habe eben auch bei einem Buch, gerade das ich am Lesen bin, ging es auch um Grenzen und wie wir dann auch emotional gesund bleiben können. Und es hat mich auch wieder so die Augen geöffnet. Und es gibt die Grenzen, die wir akzeptieren müssen und Grenzen, die wir dann auch überschreiten können. Ich denke, es ist auch bei diesem Thema.
Wie heißt das Buch mit den Grenzen setzen?
Das Buch heißt von Peter Scazzero, Emotional gesunde Nachfolge.
Machen wir nämlich auch noch in die Shownotes.
Genau, und hat so ein ganzes Kapitel zum Thema Grenzen setzen.
Genau. Ja, ihr merkt, im Endeffekt sind eigentlich die ganzen Beispiele, die wir jetzt bringen, das sind natürlich auch Lebensthemen und Sachen, wo halt immer wieder kommen und wo man sicher immer wieder auch hingucken muss. Und beim anderen sind vielleicht, kommen nur ab und zu, ploppen nur ab und zu auf. Ne? Das dritte Skillset, wo es um dich geht, hat in dem Buch ein ganz cooles Comic, was sie erarbeitet hat, die Brené, mit einer Podcast-Gesprächspartnerin. Da geht es um eine Frau, die in einer Sitzung gewesen ist und etwas präsentiert hat und sich aber nicht gesehen gefühlt hat. Und das ist so ein gutes Gespräch, dass wir das jetzt euch mal hier performen auf Deutsch, Julia und ich, dass ihr mal ein bisschen innerhalb dieses Gespräches checken könnt, wo man die Geschichte von dem anderen immer wieder verlässt. Ich bin die, die die Präsentation hatte, und Julia ist die Chefin. Genau, Julia, du darfst anfangen.
Hey, wie lief denn deine Präsentation?
Ja, so ganz okay.
Warum denn nur okay?
Weißt du, ich habe die ganze Nacht jetzt an dieser doofen Präsentation gearbeitet und ich habe gedacht, das wird so mein großer Durchbruch und mein richtig cooler Moment, und es hat sich einfach irgendwie nicht richtig angefühlt.
Glaube ich nicht. Es war sicher richtig gut. Aber du, was anderes, sag mal, wann ist denn das unser nächstes Meeting?
Oh, da war dann wohl die Verbindung zwischen den beiden weg. Was wir hier gerade gehört haben, ist ein klassischer Tap-Out, ein narrativer Tap-Out, wie die Brené das bezeichnet. Das heißt, die eine Freundin ist einfach emotional ausgestiegen und hat sich wieder mit was anderem beschäftigt. In dem Comic sieht man auch, sie guckt dann wieder auf ihren PC und schaut nach dem nächsten Meeting. Das heißt, irgendwie hat sie sich nicht wirklich dafür interessiert, wie die Präsentation gelaufen ist. Sie hat sich keine Zeit genommen eigentlich, wirklich hinzuhören, welches Gefühl vielleicht hinter der Geschichte von der Kollegin steckt. Und jetzt hören wir mal, wie es vielleicht richtig gelingen kann.
Also wir steigen dort ein, wo die Chefin sagt, im anderen Beispiel, ach, das war bestimmt super. Wann haben wir denn unser nächstes Meeting? Stattdessen hätte sie so reagieren können. Oh, ja, hey, dann erzähl mir mal mehr. Hilf mir wirklich zu verstehen, wie hat sich das für dich angefühlt? Ich meine, du hast so lange dran gearbeitet. Was hat sich denn da so komisch oder nicht gut für dich angefühlt?
Oh, ich bin voll froh, dass du mich das fragst, weil es hat sich fast so angefühlt, als hätte ich nur zu mir allein gesprochen. Das war mega krass. Niemand hat so mit mir irgendwie Blickkontakt aufgenommen oder Blickkontakt gehalten. Und eigentlich hätte ich gerade allein in dem Raum sein können und meine Präsentation halten.
Jo, so ist es. So fühlen wir uns alle mal, wenn wir präsentieren müssen. Das passiert halt.
Und hier ist sie wieder ausgestiegen und hat so einen klassischen Narrative Tap-Out gezeigt. Ja, so fühlen wir uns alle mal, und hat das irgendwie so verallgemeinert und dieses Gefühl heruntergespielt, was die Kollegin geäußert hat. Wie hätte sie denn anders handeln können?
Jetzt warte mal, du sagst gerade, du hast präsentiert und hast dich unsichtbar gefühlt, weil keiner richtig auf dich geschaut hat oder nicht reagiert hat? Verstehe ich das richtig?
Ja, genau, das ist das richtige Wort. Ich habe mich unsichtbar gefühlt. Niemand hat mich irgendwie angeschaut, keiner hat mir Fragen gestellt. Sie haben so in die Runde gesagt, super Job, aber keiner hat es irgendwie zu mir gesagt. Oft haben sie nur den Michael anstatt mich angeschaut und mit ihm über das geredet, was ich eigentlich gesagt habe. Also unsichtbar ist echt ein guter Begriff.
Jetzt geht das Gespräch wieder weiter mit einer Variante. Ach komm, das hört sich ein bisschen an, als wärst du schon sensibel. Also glaubst du nicht, dass du übertreibst? Ich meine, ich bin mir echt sicher, dass du es gut gemacht hast, ja. Und nach so einer Präsentation, ach, da werde ich auch sensibel und nimm dann Sachen wahr, die aber gar nicht so waren.
Und schwupp ist die Verbindung wieder weg. Die Kollegin übernimmt jetzt quasi die Geschichte ihrer anderen Kollegin und sagt, ah ja, bei mir war das auch manchmal so mit nach einer Präsentation, dass ich etwas sensibel bin. Sie wertet jetzt quasi eigentlich das, was ihre Kollegin sagt, ab und sagt, ja, ach, bist du nicht, reagierst du nicht etwas über, und stellt sich quasi eigentlich über die Geschichte ihrer Kollegin und Ja, dadurch geht die Verbindung zwischen den beiden verloren. Wie hätte sie denn richtig reagieren können?
Also nur nochmal, ob ich das jetzt richtig verstanden habe von dir. Du hast eine Präsentation gegeben, niemand hat dich angeschaut, sie haben Michael die ganzen Fragen gestellt und dann haben sie sich gegenseitig gratuliert. Verstehe ich das richtig? Das Beispiel geht weiter. Wie sie auch noch falsch reagieren könnte in dieser Situation. Nee, also wirklich, das ist das Letzte. Ich werde jetzt echt nochmal alle hier antanzen lassen und ihnen die Meinung sagen. Sowas geht bei uns nicht. Ich bin auf deiner Seite und denen sage ich's.
Aber du hast mich ja gar nicht gefragt, ob ich das überhaupt will, dass du jetzt versuchst, mein Problem zu lösen. Ohne dass du jetzt hundertprozentig weißt, was ich brauche, nur damit du dich dann gut fühlen kannst. Jetzt bist du die Retterin und da fühle ich mich ja erst recht nicht gehört.
Ja, hier an dieser Stelle ist wichtig zu wissen, dass die Kollegin, die die Präsentation gehalten hat, eine Person of Color ist und selbst ja sich vielleicht jetzt an dieser Stelle bevormundet fühlt und jetzt führt sich die Kollegin, die weiße Kollegin, so als Retterin auf und sagt, ah ja, jetzt setze ich mich quasi für dich ein, was eigentlich ein sehr schöner Ansatz ist zu sagen, ich möchte mich für dich einsetzen. Aber sie hat überhaupt nicht danach gefragt. Sie hat eigentlich nicht nach der Zustimmung gefragt und auch nicht nach dem Bedürfnis, was die junge Frau hat, die Präsentation gehalten hat. Und dieses Erlebnis der Unsichtbarkeit, das viele POC auch haben, das konnte sie gar nicht äußern, weil die weiße Managerin eben gesagt hat, ja, jetzt ich handle jetzt schon mal in deinem Namen. Und genau, da wollen wir jetzt nochmal schauen, wie sie hätte richtig reagieren können.
Oh Mann, ich glaube, Unsichtbarkeit ist eins der schmerzhaftesten Erlebnisse, die ich je hatte in meinem Leben. Irgendwie mein Bauchgefühl sagt mir, wir müssen da mal drüber reden. Aber ich will auch wissen, wie du dich denn unterstützt fühlst. Also was brauchst du, damit wir eine gemeinsame Lösung für das finden? Weil ich möchte dich gerne unterstützen, aber ich möchte es auch richtig für dich machen. Es tut mir echt leid, was da passiert ist. Und ich wäre froh, wenn du mir nochmal sagen kannst, was du jetzt von mir brauchst.
Das löst bei mir aus, dass ich das Gefühl habe, ich fühle mich jetzt gesehen und gehört. Ich fühle mich nicht klein gemacht und ich habe das Gefühl, sie hat sich Zeit genommen, meinen Blickwinkel einzunehmen. Und dadurch haben wir eine Meaningful Connection gebaut.
Genau, anhand des Beispiels haben wir gelernt, wie man eigentlich dieses Skillset 3, diesen Bereich 3 anwenden kann, weil es geht dabei um die Konfrontation mit einer Geschichte, die mir selber fremd ist, dass du. Und in dem Fall war das so, dass es eine Person of Color war, die einfach erlebt hat, dass sie unsichtbar war in dem Meeting und nicht beachtet worden ist. Und das hat sich für sie vielleicht ganz anders angefühlt, als das für mich jetzt vielleicht als eine weiße Frau in einem Unternehmen ist oder gewesen wäre. Und da muss man eben halt aufpassen, dass man nicht interpretiert und nicht das runterspielt und so weiter. Also wir haben so ganz typische Beispiele gesehen, wie man in Gesprächen, in Kommunikation eben dafür sorgen kann, dass die Verbindung einfach abbricht und gestört wird. Und genau. Was voll gut hier sichtbar geworden ist, ist, wie man eben Verbindung aufbauen kann in Gesprächen. Und da war sowas dabei, wie paraphrasieren, zu sagen, hey, habe ich das richtig verstanden, dass du dieses und jenes Gefühl hast? Oder da war sowas dabei, wie, welches Bedürfnis hast du? Wie kann ich dir helfen? Was brauchst du jetzt? Das heißt, Nachfragen stellen und sich Zeit nehmen. Sie hat irgendwie eben sich nicht zum Bildschirm gedreht und gesagt, oh, was ist das nächste Meeting? Sondern, hey, wirklich, und das Gefühl aufzunehmen, oh, das ist ja schlimm und das ich sehe dich da drin jetzt auch. Und ich glaube, das kann Meaningful Connection bewirken, wenn wir das immer mehr in unserem Alltag auch integrieren und so eine Haltung haben, fragend und auch Geschichten aushaltend, die vielleicht uns fremd sind. Ja, genau.
Hat jemand von euch noch ein Beispiel dafür aus seinem Leben, so ein ähnliches?
Ich habe für mich gemerkt, einfach wo wir das Rollenspiel auch nochmal durchgesprochen haben, dass ich für mich merke, dass man aus einer Story rausgeht, also aus dem Gespräch innerlich ja schlussendlich auch aussteigt und nicht mehr Interesse an ihm hat, nicht mehr wirklich verstehen will, wie er sich fühlt und so weiter, dass das bei mir ganz oft stattfindet oder mir passiert, wenn ich das Gefühl des anderen, das, was bei mir, was er mir gerade transportiert, wie er sich fühlt, ob in Worten oder in der Haltung, mit seiner Gestik und so, dass wenn ich das nicht kenne oder in dem Moment nicht schnell erkenne oder nicht verstehen kann oder auch genau so eine Situation, die er mir jetzt beschreibt, ich noch nicht hatte, dass ich dann einfach, weil ich denke, verstehe ich jetzt so nicht, da in dem Moment aufhöre, weiter zu forschen und nachzufragen und eben das Ganze übernehme oder so ein Klassiker auch, den ich bei mir selber viel eine Lösung direkt vorzuschlagen oder zu sagen, ja, hast du das schon gemacht? Aber der Grund dafür ist ganz oft, dass ich das, was der andere mir da gerade schildert, nicht verstehe oder emotional nicht nachempfinden kann und statt mir dann die Zeit zu nehmen, zu überlegen, hey, aber eben in dem Fall Unsichtbarkeit oder sich nicht gesehen fühlen, das kenne ich auch. Wo war denn das bei mir? Und einfach mal, also nur innerlich da zu bleiben, das passiert mir einfach ganz, ganz oft, wenn ich das im allerersten Moment, wo derjenige mir das erzählt, eben nicht direkt erkennen oder verstehen kann, warum der sich jetzt da so fühlt. Oder weil so Sätze im Hinterkopf sind, oh meine Güte, so schlimm kann es jetzt nicht gewesen sein. Weil man früher so gelernt hat mit so Dingen einfach auch, es gibt wie so eine Normen, wie man sich fühlen darf und wie man sich nicht fühlen darf. Und dass da im Hinterkopf dann irgend so eine Stimme sagt, ach komm. Und so verhalte ich mich dann auch im Gespräch.
Und für mich selber vielleicht auch ungemütlich ist. Weil ich das bei dir, weil ich es eben nicht kenne oder nicht aushalte. Das schreibt ja auch, dass es die Beziehung eben, die Verbindung stattfinden kann, wenn ich über wie mein Unbehagen darüber gehen kann und eben aushalte, dass ich jetzt die Situation eben nicht kenne oder nicht einordnen kann oder es sich für mich blöd anfühlt. Und also ich finde es auch mega schwierig. Ich möchte immer am liebsten so wegmachen, also ich mache es dann einmal auch. Und ja, dann ist es halt schade, dann habe ich dann keine Beziehung. Also der Verbindung.
Jetzt kann man aber so provokant irgendwie fragen, ja, aber das ist so voll der hohe Anspruch. Ich meine, wie oft sind wir vielleicht diese Kollegin, die dann einfach wieder auf den Bildschirm schaut und sagt, oh, wann ist das nächste Meeting? Weil wir sind ja auch in unserem Alltag irgendwie gefangen und müssen Dinge erledigen und wir haben manchmal einfach keine Zeit dafür. Da wird vielleicht nochmal das wichtig, was sie mir auch gesagt hat. Es geht ja auch nicht darum, dass wir diese Meaningful Connection immer und ständig mit allen Menschen haben, weil das vielleicht für uns auch so schwierig wäre, das umzusetzen. Und ich denke, da kann man einfach anhand dieses Beispiels mal anfangen, zu sensibel zu werden zumindest dafür und zu merken, okay, in welchen Beziehungen lohnt es sich vielleicht mal, darauf zu schauen, warum schaffe ich es nicht, mit dieser Person eine Verbindung aufzubauen? Liegt es an mir oder liegt es vielleicht auch an der anderen Person? Das kann ja auch passieren. Aber bewusst ja auch einfach Situationen zu reflektieren, wo man dann vielleicht das Gefühl bekommt, oh, da ist die Verbindung ziemlich schnell abgebrochen. Das fand ich irgendwie ganz hilfreich und das habe ich auch dann im Nachhinein so gelernt, in meinem Umfeld einfach zu reflektieren, oh, mit der Freundin, da komme ich irgendwie nicht so richtig ins Gespräch, da habe ich immer das Gefühl, da bleibt so ein unbefriedigendes Gefühl da zurück. Oder manchmal, oh, da bin ich so genervt immer von dem, wie die da so erzählt und so. Und da zu merken, oh, warum nervt mich das denn so? Und da zu merken, ich muss an mir arbeiten, damit ich ihr nicht immer das Gefühl gebe, das nervt mich, das, was du sagst, sondern so irgendwie ihr auf eine wirkliche Verbindung zu ihr aufzubauen, bedeutet dann für mich, dieses mal zur Seite zu legen, zu sagen, hey, vielleicht hast du einfach noch nie richtig nachgefragt und findest es deswegen nervig oder so. Finde ich ganz hilfreich für mich, zu merken, welche Beziehungen sind vielleicht ein bisschen gestört dadurch, dass ich das nicht schaffe, eine Meaningful Connection aufzubauen. Und bei wem lohnt es sich dann auch, da rein zu investieren?
Ja, ich denke, gerade bei der engen Familie, sag ich mal, ist man ja auch oft in der Tendenz, dass man es eben nicht macht, obwohl man ja mit denen unbedingt eigentlich die Meaningful Connections aufbauen will. Also ich könnte jetzt 10 Beispiele erzählen, wo ich mit meinen Kindern das nicht gut gemacht habe in der letzten Woche, ja, Und ich kann jetzt ein Beispiel, könnte ich jetzt sagen, wo ich es gut gemacht habe, aber nur, weil das wieder so war, ich war völlig in dieser Vorbereitung mit dem Buch und dann kam eine Situation, die genauso war und dann konnte ich es machen. Aber dann in der Situation schon sind mir 5 andere Situationen von dieser Woche eingefallen, wo ich es eben nicht geschafft habe. Das finde ich einfach das Schöne daran oder das ist das, was mich anspornt, ist zu merken, okay, man kann es dann in einzelnen Situationen schaffen und dann hast du ja auch dieses, so eine positive Erinnerung, weil du denkst, ah, damals habe ich so gemacht und das ist dabei rausgekommen und das war gut. Also du musst es ja wie erleben auch, dass es halt funktioniert, ja. Und dann, glaube ich, wirst du ein bisschen mehr in das reinkommen, dass es dir besser gelingt. Aber ich glaube wirklich, also ich fand es wirklich schockierend zu sehen, also das haben wir ja auch schon mehrfach gesagt, am Anfang merkt man erstmal, was man alles falsch macht. Also so ging es mir und ich fand es schockierend zu merken, wie oft ich sage, nein. Wenn jemand sagt, irgendwas Negatives mir erzählt, sage ich, nein, das wird bestimmt nicht so gemeint und so. Und eigentlich will ich nur die Person trösten, aber eigentlich tue ich ihr wie ihre Erfahrung absprechen. Wenn du es ganz zu Ende denkst, spreche ich es ab. Und ich glaube, das sind schon so die Dinge, wo wir dann über das Bewusstsein halt merken können, ah, okay, das ist so meine Tendenz. Und da hat wahrscheinlich jeder auch ein bisschen eine andere Tendenz. Also, ja, genau.
Fand ich auch ermutigend, dass sie diese Kategorien benannt hat nach diesen Selbstwert und das Ganze, diese Selbstsicherheit zu entwickeln. Und diese anderen Skills, wo wir jetzt die Beispiele gemacht haben, ist ein Üben. Practicing, ja. Nennt sie es in der Überschrift. Das ist ein Üben. Und du wirst es tausendfach falsch machen und immer wieder mal einfach merken, was es mit dir macht und mit dem anderen. Und wenn du dich halt mal damit beschäftigst, wie du schon gesagt hast, gell, entwickelt man wahrscheinlich einfach eine Sensibilität, die einem dann hilft, das immer und immer wieder falsch zu machen, aber auch immer und immer wieder mal zu merken, wie toll es ist, wenn man cool gemacht hat.
Mhm. Ja, und ich denke, es hilft halt sicher auch, wenn du eben bei dir selber auch bewusst bist, dass du vielleicht auch Mühe hast, die Gefühle selber auszuhalten. Ja. Und das kannst du ja ändern und das kannst du trainieren. Und das hilft dann in die Verbindung zu kommen. Ich hatte kürzlich ein recht eindrückliches Gespräch mit einer Frau, die ich so einigermaßen gut kenne. Und die hat mir erzählt, dass sie vor etwa 30 Jahren, als sie noch Teenager war, ihren besten Freund verloren hat. Und der ist bei einem Unfall gestorben und sie war da in den Ferien und es war für sie sehr unvermittelt und sie kam zurück und hatte die Nachricht, die Beerdigung ist schon vorbei, er ist gestorben.
Oha.
Ja. Und es war für sie hat das Wort gebraucht, das war für sie traumatisch und es war vor allem für sie schlimm, weil sie war dann zu Hause mit ihren Eltern und ich glaube, es war ihr Vater, ist eigentlich auch egal, hat gesagt, ja, das vergeht dann schon wieder, du wirst noch viele neue Freunde kennenlernen, da kannst du ja jetzt nichts mehr machen, der ist jetzt halt tot. Und sie hat einfach so gesagt, ja, ich hätte einfach gebraucht, dass ich trauen hätte dürfen können, dass dieser Schmerz, den ich da hatte, weil es war mein bester Freund, genau, dass dieser Schmerz wahrgenommen werden würde, dass sie gesehen wäre in dem, dass jetzt ihr bester Freund gestorben ist und also von außen jetzt aus meiner Sicht ist es wie logisch, dass man da wie ja mitweint. Und für sie war das wirklich sehr, sehr schlimm. Und sie hat gesagt, sie noch heute, wenn so Situationen zum Thema Verlust kommen, dann sie hält es fast nicht aus. Mhm. Und dass ihr das so geholfen hätte, dieses Zuhören, dieses Dasein, dieses Gefühl mit ihr zusammen aushalten. Weil sie hat dann gesagt, sie hat es dann einfach reingenommen in sich und wie weggesperrt. In eine Schublade und dort steckt es immer noch fest. Hm. Und dieser Schmerz kommt manchmal wie noch, als es gestern gewesen wäre, nach vorne. Und das war für mich so, eben auch diese Beschäftigung, ich habe dann mit ihr auch eben über das Buch gesprochen, aber ich so gedacht, ja, es ist doch auch, dass es muss ja nicht immer so schlimm sein, dass gerade jemand stirbt, aber dass, wenn man miteinander in diesem Schmerz ist und dann weitergeht und das, auch wenn man es vielleicht nicht nachvollziehen kann, ich weiß ja auch nicht, was mit dieser erwachsenen Person war, dass sie das vielleicht nicht aushalten konnte, dieser Schmerz des Kindes. Aber das ist wie langfristig wohl auch etwas bringt, dass man für die Gesundheit sorgt von uns allen schlussendlich, wenn man in diese Verbindung gehen kann.
Und ich glaube, also selbst, weißt, wenn du dann da gesagt hättest jetzt, oder wenn du in so einer Situation sagst, ich bin jetzt echt damit überfordert, ich kann ganz schwer damit umgehen, aber was würdest du denn jetzt brauchen? Dann kann ich nochmal gucken, ob ich das dir vielleicht geben kann, ja? Und dann, wenn man dann nochmal zum Beispiel sagen würde, du, sorry, ich kann es dir jetzt gerade nicht geben, wäre es trotzdem noch besser, wie wenn du einfach nur diese Abwendung oder diese Tap-Aus oder den Narrative-Takeover oder irgendwas machst, ja? Also, weil das ist ja trotzdem die ehrliche Variante, sozusagen, oder?
Genau. Und dann stehst du ja auch selber zu deinen Gefühlen. Also dann, wenn du dann sagst, hey, ich bin selber total überfordert, ich weiß nicht, wie ich reagieren soll, dann, der Erwachsene ist auch überfordert oder das Gegenüber. Und dann gibt es ja wieder diese Beziehung. Das ist ja wieder das. Und ich muss es ja nicht lösen. Also das kann ich ja auch nicht, aber die Verbindung schaffen, das,
ja,
um das geht's ja.
Und ich meine, es hört sich mega, mega hart an, finde ich, wenn man das Kapitel liest, dann denkt man, das schaffe ich nicht. Aber ich glaube, wenn man dann die einzelnen Situationen hat, wo man es dann schafft, dann ist es halt mega wertvoll. Und ich glaube, das ist nochmal auch so als die Vision davon ist, dass wir Beziehungen leben, die lebendig sind, die ehrlich sind, wo wir wahrgenommen uns fühlen, wo der andere sich wahrgenommen fühlt, wo wir wirklich diese Momente haben, wo du sagst, wo du aus dem Gespräch rausgehst und sagst, boah, jetzt habe ich meine menschliche Experience geteilt und es hat uns einander näher gebracht, es hat uns nicht voneinander entfernt, oder? Also das ist die Vision. Und dafür das ganze Thema, die ganzen einzelnen Folgen, die ganzen einzelnen Emotionen, dass sozusagen die Sprache dann da ist, in der Situation eben zu sagen, hey, wenn du das sagst, dann das fühlt sich nach Unsichtbarkeit an, wie in dem Beispiel, oder ich bin überfordert, weil blablabla und so. Das sind wirklich die Dinge, die wir jetzt wollten oder die ich gern wollte, dass wir da in das hineinkommen, dass wir das lernen. Gefühl nach Gefühl und Versagen nach Versagen, aber immer wieder diese Momente haben, wo wir dann sagen, yes, jetzt habe ich es mal wieder gemacht. Und die anderen 5 Male muss ich mir halt verzeihen wieder. Also das ist einfach so. Da kann ich auch nicht dann die ganze Zeit mich da drin wälzen, wie schlecht ich bin, dass ich es jetzt schon wieder nicht geschafft habe, sondern ich muss sagen, ja, immerhin, von dem Jahr hätte ich gar nicht gemerkt, dass ich eigentlich voll daneben liege.
Jetzt, ich habe wieder etwas gelernt.
Ja. Ja, ich habe das auch die letzten Wochen gemerkt, das fand ich ganz spannend, dass oftmals ist es mir, glaube ich, mit meinem Mann passiert, weil wir jetzt einfach auch momentan, wir haben so ein paar Themen, die wir immer wieder mal so besprechen, die gerade einfach so laufen, also so emotionale oder die uns selber einfach betreffen, ja. Und immer wieder, wenn dann einer was sagt oder wenn ich irgendwie sage, oh, damit geht es mir so und so und ich tatsächlich es schaffe auch zu sagen, ich fühle mich so und so und es bei ihm aber anders ankommt und er dann irgendwie meint, oh, habe ich schon wieder was falsch gemacht, jetzt kritisierst du mich wieder oder so. Ich in dem Moment, da bin ich früher, bin ich dann ausgestiegen. Ich so, oh, come on, es geht um mich. Ich erzähle dir gerade, wie es mir geht und so, dass ich dann aber sagen kann, okay, warum fühlst du dich jetzt angegriffen? Wie hätte ich es, also, und dabei bleibe, zu sagen, warum fühlt sich das jetzt für dich so an? Was macht es mit dir? Erinnert dich das an irgendwas? Oder soll ich dir nochmal erklären, was ich damit gemeint habe? Und das finde ich, oder auch bei meinen Kindern habe ich als weil wir vorhin über Emotionen geredet haben, habe ich jetzt gemerkt in den letzten Wochen, wenn dann als Emotionen oder Sachen sind, wo sie wütend sind und sich reinsteigern oder so, dass ich das nicht aushalten kann. Und ich weiß auch, warum ich es nicht aushalten kann. Aber dass ich zum Teil, zumindest bei der Ältesten geschafft habe, wo ich gemerkt habe, dass sie auch irgendwo eine Intelligenz dafür entwickelt, um Dinge einzuordnen und selber sich ihre Gefühle auch echt gut formulieren kann und so, dass ich dann gesagt habe, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Ich weiß jetzt nicht, was du brauchst oder was ich machen soll. Und statt dann halt irgendwie aus dem Ganzen rauszugehen oder irgendwie sie noch dafür zu verdonnern, wie sie sich verhält, einfach zu sagen, ich weiß es nicht. Ich habe das nicht gelernt, was ich jetzt mache mit jemandem, der sich so fühlt. Und das ist natürlich sehr, sehr vorsichtig. Ja, ich kann ja nicht bei allem sagen, boah, ich selber habe das früher nicht gelernt oder alle sind immer doof mit mir umgegangen. So kann ich das natürlich nicht formulieren. Aber einfach zu sagen, wenn da was ist, wo ich völlig überfordert bin oder aber sehe, der andere ist in Not. Und das war so das, was ich gemerkt habe. Sie hatte eine Not, sie hatte eine Emotion, wo sie mich gebraucht hat. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich nicht kann, wie ich das nicht einordnen kann und ihr nicht das geben kann, was sie braucht. Und dann habe ich das auch gesagt, ich weiß es gerade nicht, ich will dir helfen. Aber ich brauche jetzt noch kurz Zeit oder vielleicht kannst du mir wirklich nochmal erklären, wie hast du dich gerade gefühlt? Und eben, dazu muss man sagen, dass sie das auch gut kann, ja. Das kann ich nicht bei einem Dreijährigen vielleicht machen. Wobei, vielleicht geht's auch. Aber mich hat das echt motiviert, diese Beispiele von ihr und diese ganzen, gerade diese letzte Tabelle da auch, in dem Momenten kurz innezuhalten und dann auch nachzufragen beim anderen. Oder das nochmal klarzustellen. Und das können beide. Das kann ja, muss ja nicht immer nur der andere machen, zu sagen, hey, erklär es mir nochmal.
Ich glaube, das ist schon nochmal ein guter Punkt auch, dass sie ja sagt in dem Buch, sie hat jahrelang eigentlich gedacht, wenn man ein bisschen empathisch ist, kann man die Gefühle von den anderen nachempfinden. Aber dass sie gemerkt hat, man kann es eben doch nicht. Weil ein Weinen kann so vieles sein. Und wir müssen aufhören zu denken, wir wüssten jetzt, was das ist, was die andere Person antreibt. Wir müssen fragen, weil es kann bei jedem sich anders äußern. Und das fand ich schon echt, am Anfang habe ich es gar nicht akzeptieren können, wo ich das erste Mal gelesen habe, weil ich so gedacht habe, das ist ja auch so meine Superpower, weil ich ja hochsensibel bin und ich kann das dann super wahrnehmen, wie die anderen sich fühlen. Ja, aber das zu sagen, nein, ich gehe nicht in die Interpretation. Und da habe ich auch nochmal gedacht, so oft mit meinem Mann oder mit meinen Kindern habe ich Ärger, weil ich sie interpretiere, weil ich sage, du willst ja immer nur blablabla, irgend sowas, immer ist da mal ähnlich, aber ja, aber so, und dann sagt sie, aber du weißt gar nicht, wie ich mich fühle, ja, das kommt ganz häufig vor, so eine Situation, und das ist doch eigentlich ein super Beispiel zu sagen, nein, das stimmt eben nicht, dass wir von dem, wie sich eine Person verhält, darauf zurückschließen können, wie sie sich fühlt. Wir müssen fragen und wir müssen auch mal fragen und dann müssen wir paraphrasieren und sagen, ich habe das gehört, stimmt es, habe ich es richtig verstanden, ja. Und bis wir da uns annähern können, also, und es hört sich, ich glaube immer wieder dieses, ich hoffe, ihr geht jetzt nicht aus diesem Podcast und sagt, es ist so mühsam, was die da wollen, sondern es ist ja eigentlich das Schöne, weil am Schluss das Gute steht, dass man eben diese Connection mit der Person haben kann. Ja, genau. Hat jemand von euch noch ein Abschlusswort?
Vorhin was aufgefallen, das fand ich, hat mich tief bewegt. Irgendwas hat sie heilig genannt. Oder in irgendeiner Tabelle steht was mit sacred. Auf Beziehung bezogen eben.
Wir haben ja nicht so viele Bibelverse gebracht in dieser Podcast-Reihe, aber die Dina hat für heute den einfach perfekten Bibelvers gefunden. Kannst du ihn uns mal sagen?
Der Bibelvers steht in Jakobus 1 und ist nach der Hoffnung für alle Übersetzung. In Vers 19 steht, denkt daran, liebe Brüder und Schwestern, seid sofort bereit, jemandem zuzuhören, aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet.
Also das ist noch die biblische... Die biblische Wahrheit dazu, das ist, was wir jetzt eine Stunde lang geredet haben, nicht nur bla ist und nicht nur Brené Brown Weisheit ist, sondern dass es auch, ja, dass es einfach wichtig ist, dass man wirklich gut zuhören lernt. und weniger redet und mehr zuhört und genau.
So ein 2000-jähriger Erkenntnis.
Genau. Super. Ich danke euch ganz herzlich, Ladies, nochmal für diese weitere Folge mit euch. Es ist wie immer eine Freude gewesen. Und wir sind am Ende, ganz am Ende jetzt von unserer Gefühlslandschaftsserie angelangt. Wir haben so viele Gefühle, so viele Folgen mit einzelnen Gefühlen, mit einzelnen Geschichten von Frauen gehabt. Jetzt am Schluss noch die Meaningful Connection Folge und ich hoffe, dass das ganze Package euch eine gute Grundlage gibt, mit diesen Emotionen euch zu beschäftigen. Und ich bin ganz gespannt, ob ihr da jetzt Erfahrungen macht, wenn ihr irgendwie coole Erlebnisse habt, dann freue ich mich immer sehr, wenn ihr euch meldet, wenn ihr mir eine Sprachnachricht bei Instagram schickt oder wenn ihr mir eine Nachricht oder eine E-Mail schreibt an frautentisch@gmail.com oder sonst einfach in irgendeiner Art und Weise, der euch meldet, was das mit euch gemacht hat. Und das ist wirklich interessant für uns alle immer und ich leite es dann auch immer gerne weiter an die entsprechenden Gesprächspartnerin aus den Folgen, dass die auch einfach wissen, dass die Dinge, die sie sagen, nicht irgendwie ungehört bleiben. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Üben, ganz viel Kraft und auch die Vision einfach zu behalten, warum man das macht. Und ich bin jetzt erstmal kurz in einer Pause. Ihr erfahrt über Social Media, wann es weitergeht mit den nächsten Frautentisch Staffel, Staffel 6. Und ich danke euch fürs Zuhören und für euer Vertrauen und für bis zum Schluss jetzt dranbleiben und mitfiebern und mitdenken. Danke euch fürs Gespräch, Ladies, und tschüss.